Stellt euch vor, viele Köpfe gebeugt über einen Tisch in einem dunklen Raum. Der Tag ist schon weit fortgeschritten. Die Männer, zu denen diese Köpfe gehören, haben sicherlich schon viel gearbeitet, viel diskutiert, viel gesprochen. Und sie sitzen dort oder stehen dort niedergebeugt und auf dem Tisch ist etwas Großes ausgebreitet, das aussieht wie eine Landkarte. Das Licht ist dämmerig und man überlegt sich und denkt nach, wie kann man jetzt am besten Entscheidungen treffen, was machen wir jetzt als Nächstes, wo gehen wir lang, wo versetzen wir die Truppen, dies, das und jenes. Und das Ganze spielt sich so circa 150 Jahre zurück ab, nach einer Anekdote, bei der man nicht so genau weiß, ob sie wirklich stimmt. Und die Karte hat vielleicht so ausgesehen, zumindest vom Prinzip, es war ganz sicher nicht dieser Ort, also das ist eine Karte von Bahntrupp, aber aus dieser Zeit. Also diese Karte stammt genau aus dieser Zeit, in der diese vielen Köpfe da zusammengesteckt an diesem Tisch stehen. Und sie diskutieren darüber, wie sie jetzt ihre Truppen am besten bewegen. Es ist nämlich der Generalstab des preußischen Heeres. Und an diesem Tisch, da stehen verschiedene Männer. Die meisten davon sind irgendwelche Unteroffiziere oder generell Offiziere. Und während sie so stehen und sich diese Karte angucken, und wenn ich jetzt euch fragen würde, was seht ihr, wenn ihr die Karte seht? Ihr seht vielleicht so ein paar Beschriftungen, Sonneborn, man sieht Bahntrupp. Aber was man vor allem sieht, sind ganz, ganz viele Linien, Zeichen, Symbole und es sieht irgendwie ziemlich wirr aus. Also wenn man sich nicht so sehr für Karten interessiert, dann sieht man eigentlich fast gar nichts. Ja? Dann sieht man erstmal nur ein Gewirr von Linien. Und die Männer, die stehen dort und irgendwann kommt einer auf die Idee und sagt, Mensch, könnten wir nicht das Ganze vereinfachen? Diese ganzen Karten, können wir das nicht alles irgendwie reduzieren? Kann man das nicht, also das macht ja gar keinen Sinn. Also das ist extrem kompliziert, was wir hier machen. Und alle am Tisch nicken dem Sprechenden auch ein bisschen bedacht zu und denken sich, ja, eigentlich eine gute Idee. Also was wir uns jetzt hier überlegen, das hätte man bestimmt auch einfacher machen können. Und sie schauen rüber zu einem Mann, der am äußeren Ende dieses Tisches steht. Und er ist offensichtlich der am höchsten dekorierte Offizier an diesem Tisch. Es ist der Helmut von Moltke, der bis heute als einer der größten Strategen in dieser Zeit beschrieben wird. Und er sagt ganz kühl und trocken, er ist auch als ein sehr kühler Mensch bekannt. Ja, kann man machen. Wir können die ganze Karte vereinfachen. Aber dann ist sie falsch. Ja, okay, schade. Das war's dann mit Vereinfachen der Karte. Oh, ich weiß nicht, was da passiert. Das Bild jetzt auch vereinfacht. Aber diese Geschichte zeigt im Grunde ein Phänomen, dass wir Menschen uns wünschen, etwas, das uns Menschen ein Stück weit beschäftigt. Wie können wir Dinge vereinfachen? Wie können wir es einfacher machen? Wie können wir generell uns das Leben vielleicht ein Stück weit irgendwie vereinfachen? Ein großer Teil meiner Arbeit besteht darin, dass ich mir mit meinen Kollegen Gedanken darüber mache, wie können wir das Produkt vereinfachen? Wie können wir etwas so gestalten, dass es die Leute einfacher haben? Und heute möchten wir uns einen Text anschauen, in dem Jesus im Endeffekt, ähnlich wie dieser Offizier auch, die Hoffnungen auf Vereinfachung so ein bisschen pulverisiert. Und wir wollen uns anschauen, was das eigentlich bedeutet in diesem Zusammenhang. Wir sind nämlich in der Bergpredigt und machen dort weiter. Ich weiß nicht, wird das noch funktionieren oder nicht? Wenn nicht, dann machen wir es ohne Präsentation. Ich schaue nur ganz kurz rüber. Okay, dann lassen wir das, dann machen wir das ohne. Wir sind in der Bergpredigt und zwar im 5. Kapitel. Ihr könnt es gerne wieder ausmachen, blenden nachher nur die Texte ein. Wir sind in der Bergpredigt im 5. Kapitel und wir haben uns bereits angeschaut in der Bergpredigt. Wir haben festgestellt, okay, das ist die längste der Predigten von Jesus oder die berühmteste Predigt eigentlich am Stück. Und wir sind bereits eingestiegen, haben uns die Seligpreisungen angeschaut. Wir haben festgestellt, was Jesus über das Salzsein und über das Lichtsein sagt. Und heute beginnen wir mit einem Abschnitt, der in gewissermaßen ein neues Thema einleitet. Leitet jetzt in gewissermaßen ein Thema ein, in dem geht es um die Frage der besseren Gerechtigkeit. Wie gehen wir eigentlich damit um mit der Gerechtigkeit? Jesus wird jetzt anfangen, über das Gesetz zu sprechen, über die Propheten. Und wenn wir über diese Frage nachdenken, okay, Gesetz, Propheten, Jesus fängt an, darüber zu sprechen, wie haben die Leute damals zugehört? Was hatten sie vielleicht für Erwartungen, auch an dieser Stelle? Nun, wir wissen aus einem anderen Evangelienbericht, aus dem Markus-Evangelium, aus dem ersten Vers dort, aus dem ersten Kapitel, wissen wir, da sagt Jesus, oder besser gesagt, die Leute, die stellen das fest, wenn sie Jesus reden hören, dann stellen sie fest, er lehrt sie wie einer, der Vollmacht hat. Er lehrt sie wie einer, der weiß, was er sagt, aber der gewissermaßen darüber steht. Sie erstaunten sehr über Jesu Lehre, heißt es dort, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Also die Menschen haben an Jesu Lehre und an Jesu Erklärungen schon gemerkt, das ist irgendwie anders. Er spricht nicht in einer Art von Vermutung und wir müssen das jetzt irgendwie so und so auslegen, aber es gibt auch noch die Variante und wir wissen auch nicht so genau. Nein, er redet wie einer, der Vollmacht hat, der ganz genau weiß, um was es geht. Er ist gewissermaßen anders als die Schriftgelehrten. Und mit dieser Einstellung hören ja viele Menschen zu und so ein bisschen vielleicht auch die Erwartung, vielleicht wird er jetzt irgendwas Neues bringen. Vielleicht wird er jetzt irgendwas ganz, ganz anderes sagen. Oder er wird uns erklären, dass alles, die ganzen schweren Lasten, die wir von den Pharisäern bekommen haben, dass die alle nicht mehr gültig sind und so weiter. Was wird Jesus uns jetzt sagen? Und mit dieser Einstellung starten wir quasi in diesen Text. Und wir möchten den Abschnitt lesen von Kapitel 5, im Vers 17 bis Vers 20. Das ist der Text, um den es heute primär gehen wird. Und dann so ab der Mitte der Predigt werden wir uns dann nochmal einen anderen Text anschauen. Ich lese das aus der Elberfelder Übersetzung. Matthäus Kapitel 5 ab Vers 17 bis Vers 20. Denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jotta oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer irgend nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer irgend aber sie tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das ist der Text, um den es heute gehen soll. Die bessere Gerechtigkeit, so habe ich die Predigt betitelt. Und wir fangen an mit dem ersten Abschnitt, mit dieser ersten Aussage oder mit dem ersten Satz, wo Jesus sagt, denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus beginnt diesen Abschnitt und eigentlich ist dieser Abschnitt eine Art Einleitungstext, weil danach wird er über dieses Thema noch öfter sprechen. Er beginnt diesen Abschnitt mit einem, man würde heute vielleicht sagen, Disclaimer. Wir gebrauchen manchmal im Deutschen dieses englische Wort, das bedeutet so viel wie Haftungsausschluss wörtlich. Wir benutzen es meistens nicht wörtlich, sondern eher im Sinne von, ja, so eine kleine Enttäuschung. Du hast vielleicht etwas erwartet, aber ich möchte dir etwas anderes sagen. Zumindest wird sich das auf den ersten Blick so anhören. Denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, okay, das Gesetz und die Propheten auflösen, was ist denn das Gesetz und die Propheten? Um was geht es jetzt eigentlich? Was denken die Menschen, die das hören, wenn sie das hören? Oder die das auch gehört haben? Es kommt ihnen dann in den Sinn. Nun, zum einen ist das erstmal eine Redewendung, die man im Allgemeinen gebraucht hat, um den Tanach zu bezeichnen. Der Tanach beschreibt im Jüdischen eigentlich, es ist wie so eine Zusammensetzung, es ist die Tora, es sind die Nevidim und es sind die Ketuchim. Das ist quasi eine Zusammenstellung aus dem Gesetz, dem Propheten und den Schriften. Und so ähnlich wie wir das heute im Deutschen auch üblicherweise sagen, wenn wir sagen, wir sprechen über Recht und Ordnung, dann listen wir nicht alles auf, was unter Recht und Ordnung zu verstehen ist, sondern wir sagen Recht und Ordnung und fassen das so ein bisschen damit zusammen. So war das auch damals üblich, das zu tun. Das finden wir an mehreren Stellen im Neuen Testament. Man hat also diese Begrifflichkeit verwendet, um zu beschreiben, Gesetz und Propheten, das ist quasi das, was wir heute als das Alte Testament sehen. Und für die Juden damals war das ja nicht das Alte Testament, sondern es war einfach die bis dahin vorhandene Bibel sozusagen. Und sie besteht quasi aus dem Gesetz. Das sind primär die fünf Bücher Mose. Und darin beschreibt Gott gewissermaßen die Anfänge. Die Anfänge mit der Menschheit an sich, der Sündenfall, die Anfänge mit dem Volk Israel. Und ganz zentral in diesen fünf Büchern Mose kommt dann auch das Gesetz ins Spiel. Und wenn wir von dem Gesetz sprechen, denken wir heute oft an die 10 Gebote. Das ist so das, was uns heute in den Sinn kommt. Vielleicht warst du noch nicht so oft in einem Gottesdienst, vielleicht bist du heute auch das erste Mal hier, vielleicht denkst du bei Gesetz dann sofort, okay, ja, vielleicht 10 Gebote, so. Damit kann man noch irgendwie was anfangen. Aber das Gesetz umfasste noch viel mehr als nur die 10 Gebote. Es gab in Summe über 600 Gebote, die das Leben des jüdischen Volkes oder des Volkes Israel regeln sollten, aber auch gewissermaßen gezeigt haben, okay, was möchte Gott von euch? Oder was möchte Gott von dem Volk Israel? Sie regelten aber auch den Gottesdienst, sie regelten die Feiertage. Also das war alles mit in diesem Gesetz verankert. Und zentral natürlich die 10 Gebote. Die Propheten bezeichnen noch dann quasi die weiteren Bücher, aber nicht alle, bezeichnen dann quasi die Bücher Josua, Richter, die Samuel-Bücher, die Könige-Bücher und natürlich so die bekanntesten Propheten, die wir so kennen. Also die großen Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel und auch die kleinen Propheten, die 12. Das wurde mehr oder weniger so darunter zusammengefasst. Und für die Leute war es sofort klar, okay, von dem spricht Jesus jetzt und er sagt, ich bin nicht gekommen, das aufzulösen. Im Gesetz finden wir die Vorgaben, die Propheten, die sprachen ganz viel darüber, wie hat das Volk Israel mit dem Gesetz gelebt. Ja? An welchen Stellen haben sie das Gesetz vielleicht gar nicht eingehalten, erfüllt, wie auch immer, und weisen das Volk oft zurecht. Sie deuten aber auch darauf hin oder zeigen darauf hin, es wird eine Zeit kommen, da wird es einen Gerechten geben und der wird dieses Gesetz erfüllen. Und das sagt Jesus jetzt auch im zweiten Abschnitt. Er sagt nämlich, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern ich bin gekommen zu erfüllen. Wir haben das hier in diesem zweiten Passus des Satzes gelesen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und vielleicht stellt sich dir jetzt die Frage, aber die Juden damals, die haben doch unter dem Gesetz gelebt. Haben die nicht gewissermaßen alle irgendwie das Gesetz erfüllt? Haben die nicht irgendwie alle ständig mit dem Gesetz zu tun gehabt und mussten sich an die ganzen Regeln und so weiter halten? Also wie ist denn das zu verstehen? Wie ist das einzuordnen? Ich möchte das anhand eines Beispiels zeigen, was die Erfüllung, und ich nenne das jetzt bewusst in Anführungsstrichen, was Erfüllung des Gesetzes aus der jüdischen Sicht damals bedeutete. Und später werden wir dann sehen, was das im Kontrast, was Jesus eigentlich damit meint. Und das möchte ich an 2 Geboten zeigen oder kurz erklären. Es gab nämlich unterschiedliche Wege und Möglichkeiten, mit dem Gesetz umzugehen. Und 2 sehr extreme Wege sind, sieht man, wenn man sich das 4. Gebot und das 5. Gebot anguckt. Weiß jemand zufällig, welche 2 Gebote das sind? Das 4. Gebot und das 5. Gebot. Oh, da ist jemand. Wow, super, Marco, sehr stark, sehr, sehr gut, super. Genau, das 4. Gebot ist, heilige den Sabbat, ne, und tue keine Werke an ihm. Und das 5. Gebot ist, ehre Vater und Mutter. Ganz genau, das sind diese 2 Gebote. Und es ist ganz spannend, wenn wir uns die Geschichte Jesu, oder besser gesagt, anschauen, wie Jesus mit den Pharisäern immer wieder auch in Diskussionen kommt über verschiedene Gebote und auch über diese, dann sehen wir 2 Extreme, wie man damit umgegangen ist. Und ich habe das so ein bisschen unter diesem Begriff zusammengefasst. Wir sehen Zäune und wir sehen Hintertüren. Beides waren Möglichkeiten, wie man mit dem Gesetz hantiert hat. Kommen wir zunächst zu den Zäunen. Die sind zu betrachten, wenn wir uns das Sabbatgebot anschauen. Da waren die Schriftgelehrten, die Pharisäer oder generell die jüdische Community, die war da sehr, sehr einfallsreich. Ist vielleicht nicht ganz richtig, aber sie waren sehr kreativ, gewissermaßen sehr fleißig darin, herauszufinden, was ist alles Arbeit. Und da gab es so eine ganz berühmte Liste, so 39 Arten von Arbeit, und die wurden alle nochmal einzeln unterteilt, also unter dem Bereich Säen und Ernten zum Beispiel fallen auch solche Sachen wie irgendwas zerreiben und so. Und vielleicht ist der ein oder andere von euch, dem kommen da schon so gewisse Szenen aus dem Leben Jesu in den Kopf, wo Jesu genau sowas erlebt hat mit den Jüngern, dass die Pharisäer ihn dafür kritisiert haben. Ja? Die Jünger, die haben da Ehren zerrieben an einem Sabbattag und haben das gegessen. Und die Pharisäer haben gesagt, nee, Moment mal, das ist aber aus unserer Sicht schon eine Art von Arbeit. Es war halt nicht das Einzige, man hat noch viele Sachen unternommen. Vor einigen Wochen hatten wir das auch mal ganz gut an einem Gemeinschaftsabend aufgeschlüsselt, hat Korne das Thema behandelt. Es gab ganz, ganz viele Varianten, wirklich Möglichkeiten herauszufinden, was ist alles eine Arbeit. Und es war wirklich gewissermaßen eine Arbeit, das zu tun. Also das klingt ein bisschen paradox, aber es ist auch gewissermaßen paradox, denn ausgerechnet dieses Gebot, ihr sollt keine Werke tun, wurde in einer Art und Weise ausgelegt, die fast nur noch aus irgendwelchen Zählungen bestand, weil man den ganzen Tag damit beschäftigt ist, herauszufinden, habe ich jetzt eine Arbeit gemacht oder nicht? War das jetzt ein Schritt zu viel oder nicht? Darf ich jetzt Feuer anmachen oder nicht? Also, gar nicht so einfach. Eine ganz schön große Last, und Jesus beschreibt das auch und sagt, Das ist gewissermaßen eine Last, die die Menschen gar nicht tragen können. Nur eine von vielen. Das war also eine Möglichkeit, mit diesen Gesetzen umzugehen, indem man diese Überlieferungen der Ältesten genommen hat und die haben sich mit der Zeit aufgebaut und ganz viele Zäune gebaut hat. Aber wir würden es den Pharisäern nicht ganz gerecht werden oder wir würden das auch nicht ganz richtig beschreiben, wenn wir nur von Zäunen sprechen. Es gab nämlich nicht nur Zäune, es gab auch Hintertüren. Es gab auch Möglichkeiten, total religiös und gesetzlich zu sein, während man das Gesetz eigentlich nicht wirklich gehalten hat. Das gab es auch. Und das ist das Beispiel Ehre Vater und Mutter. Man konnte nämlich damals als gesetzestreuer Jude folgende Situation erleben. Vater oder Mutter kommt zu dir und möchte etwas von dir haben, möchte eine Hilfe von dir, möchte deine Zeit, möchte vielleicht etwas Geld, braucht irgendwie Unterstützung. Und du warst gerade nicht so in der Stimmung, du hast das nicht so gefühlt, dann konntest du sagen in dem Augenblick, Korban, ne, also geheiligt ist das, was auch immer ich dir jetzt geben könnte, ist geheiligt für einen guten Zweck. Und das war mehr oder weniger eine Art fromme Ausrede zu sagen, du bist immer noch gesetzlich, aber brauchst Vater und Mutter jetzt nicht ehren. Alles fein, bist sauber raus. Und genau das kritisiert Jesus auch und sagt, Leute, ihr hebt das Gesetz auf, um euch das Leben ein Stück weit einfacher zu machen. Ihr haltet euch an die Überlieferung und macht euch quasi das Leben dadurch einfacher. Es war also eine zweite Art, mit dem Gesetz umzugehen und wir merken schon, beides ist irgendwie nicht so richtig erfüllend. Und Jesus sagt jetzt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern ich bin gekommen zu erfüllen und das Wort meint eigentlich völlig zur Geltung bringen. Also wirklich euch in gewisser Maßen zu zeigen, was heißt das in Perfektion? Da gibt es nämlich einen Anspruch Gottes und offensichtlich gibt es eine Diskrepanz zwischen dem Einhalten und dem Anspruch und ich möchte euch zeigen, wie das aussieht in der Erfüllung. Und dann geht es weiter, er sagte nämlich, denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jotta oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jotta oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Ich versuche jetzt noch einmal meine Folien hier zu teilen, weil da habe ich ein bisschen was mitgebracht, um das ein bisschen besser nachzuvollziehen, weil mit so einem Strichlein können wir was anfangen, mit einem Jotta vielleicht nicht mehr ganz so viel, vielleicht auch nicht alle. Ich möchte das einmal zeigen. So. Das geht immer kurz anscheinend, aber das ist auch nicht schlimm. Ich habe uns mal ein Wort mitgebracht, bei dem ein Jotta mit im Spiel ist. Das ist der Gottesname. Im Alten Testament wird er quasi so ausgeschrieben, die Juden haben den nicht ausgesprochen, aber in unserer heutigen Bibel ist er übersetzt mit den Großbuchstaben Herr. Also Herr in Großbuchstaben, dann steht im Hebräischen dieses Wort. Und dieses Wort, das hat einen Buchstaben, der heißt Jotta. Das ist der kleinste Buchstabe hier von diesen vier Buchstaben. Achtung, da muss man im Hebräischen immer von rechts nach links lesen. Und Kinder, mal an euch gefragt, was ist der kleinste Buchstabe bei diesem Wort? Seht ihr den? Naja, ich muss jetzt eure Finger deuten, das ist natürlich auch, da hatte ich gut überlegt. Aber das ist dieser Buchstabe hier ganz außen, oder? Das ist ein ganz kleiner Buchstabe, der sieht ein bisschen so aus wie im Deutschen so ein Apostroph oder so ein geschiedenes Gänsefüßchen quasi. Ne? Also nur ein Teil vom Gänsefüßchen. Bisschen so sieht das ungefähr aus. Das ist das Jotta, das ist der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet und der ist extrem wichtig, dieser Buchstabe, denn wenn der jetzt hier weggelassen wird, dann steht da nicht mehr der Name Gottes, dann steht irgendwas anderes da. Aber es ist die Bedeutung auch eine andere. Und Jesus sagt hier, das Gesetz, oder besser gesagt, wir haben es ja gerade gelesen, bis der Himmel und die Erde vergeht, soll nicht ein Jotta oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles erfüllt ist. Und was Jesus damit im Grunde sagt, ist, das Gesetz, so wie ich es euch gegeben habe, oder so wie Gott es euch gegeben hat, so wie Gott es gegeben hat, ist in sich vollkommen. Da kann man nicht einfach irgendwas rausziehen und sagen, oh, das mit dem Töten, das war zu streng, das müssen wir jetzt rausnehmen. Da kann man nicht einfach sagen, oh, das haben wir vielleicht falsch interpretiert oder so. Nein, das Gesetz ist in sich vollkommen. Ihr könnt das wieder ausmachen. Ich glaube, mehr brauchen wir es nicht. Und das ist der Anspruch Gottes an das Gesetz. Jesus macht hier also deutlich, dass mit dem Gesetz, das war nicht so eine Art fehlgeschlagener Plan. Manchmal interpretiert man das so ein bisschen, ja, das war so ein fehlgeschlagener Plan, das hat dann aber nicht wirklich funktioniert. Nein, das Gesetz ist an sich eine heilige Sache. Paulus beschreibt das im Römerbrief, im Kapitel 7 kommt er zu der Erkenntnis und sagt, ist das Gesetz jetzt Sünde? Nein, wir stellen fest, das Gesetz ist heilig. An sich ist das Gesetz etwas Heiliges. Es zeigt uns den Anspruch Gottes und das können wir nicht einfach so retuschieren oder wegnehmen. Und jetzt geht es noch weiter und Jesus sagt jetzt, wer nun irgendeins dieser geringsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer irgend aber sie tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Und jetzt kommt eine ganz, ganz wichtige Aussage in Kapitel 5, Vers 20. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer war gewissermaßen eine Art Standard. Das war in gewissermaßen so ein religiöser Anspruch, wo man sagen konnte, na, wenn man das eingehalten hat, da war man schon ziemlich gerecht in den Augen der Schriftgelehrten. Und Jesus sagt, wenn ihr das nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und wir haben gerade schon festgestellt, so ganz treu mit der Erfüllung war das auch bei den Schriftgelehrten und Pharisäern vielleicht nicht immer der Fall. Aber bei weitem übersteigen? Vielleicht denkst du heute auch, Mensch, ich bin eigentlich total religiös. Ich habe gute religiöse Ansprüche, ich habe gute moralische Werte. Ich habe meine gewissen Routinen, die ich einhalte. Das läuft alles, ist alles so in seinen Bahnen. Und wenn ich auf meinen Nachbarn gucke, der war noch viel seltener beim Gottesdienst oder bei der Kirche als ich. Aber genau das sagt Jesus hier, das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Maßstab, an dem gemessen wird, sondern das muss noch bei weitem übersteigen. Und wenn man jetzt hier einen Punkt macht und sagen würde, okay, wir machen jetzt erstmal einen Punkt, das ist natürlich ein Einleitungstext und Jesus wird dieses Thema dann weiter auffächern und zeigen, wie hoch der Anspruch Gottes wirklich ist. Aber wenn man jetzt an diesem Punkt mal eine kurze Pause macht, kurz innehält und sagt, Moment mal, das ist ganz schön hoch. Wer soll denn das dann erreichen? Da kann sich schnell Frust breit machen. Da kann schnell vielleicht auch eine gewisse Form von Panik entstehen. Hilfe, schriftgelehrte Pharisäer, das ist ja richtig religiös. Und wenn selbst Religion nicht reicht, wie sollen wir das schaffen? Wie sollen wir das schaffen, diese Gerechtigkeit irgendwie zu erreichen? Es kann durchaus das Gefühl von Chancenlosigkeit aufkommen. Aber was ganz, ganz wichtig ist, es muss ein Bewusstsein dafür aufkommen, wir sind unheilig. Der Maßstab Gottes ist irgendwo weit, weit oben und das ist ein Maßstab, den wir nicht erreichen können. Und das ist ein Maßstab, der diese Gerechtigkeit von religiösen Systemen bei weitem übersteigt. Der ist viel höher als das. Und dieser Maßstab, das sagt Jesus ganz klar, der Maßstab hat sich erstmal nicht geändert. Das ist der Maßstab, der steht. Wir werden den Maßstab jetzt nicht einfach so reduzieren. Aber und das ist das Wunderbare am Evangelium. Und das ist das Wunder daran, weshalb Jesus gekommen ist. Nicht, um den Maßstab Gottes zu reduzieren oder um zu sagen, ach, Gesetz, das war alles voll der Fehlschlag, hat überhaupt nicht geklappt. Nein, Jesus Christus ist gekommen, um das Gesetz völlig zu erfüllen. Und das ist genau das, was er hier sagt. Und ich möchte das an einer Stelle aus dem Römerbrief einmal zusammenfassen, weil Paulus das dort genial zusammenfasst. Und deswegen möchte ich das jetzt quasi als zweiten Teil oder zweiten abschließenden Teil dieser Botschaft mit uns da nochmal mit reinnehmen. Wir lesen die Stelle aus Römer Kapitel 3 und dort greift Paulus dieses Thema genau auf. Und diesen Frust, der jetzt sicherlich auch bei dem einen oder anderen Zuhörer entstanden war, da bin ich mir ganz sicher, weil wenn Jesus denen sagt, ihr müsst noch besser sein als die schriftgelehrten Pharisäer, das wird sicherlich nicht nur Freudenstürme ausgelöst haben. Diesen Frust, den beschreibt Paulus hier in den ersten Kapiteln des Römerbriefs. Und er sagt, es gibt so viele verschiedene Wege, da gibt es die einen, die versuchen das einfach durch Moral, die Juden, die versuchen das durch das Gesetz zu erklären, dass sie gerecht sind, aber das alles funktioniert nicht. Und in Vers 19 steigen wir jetzt ein, in Kapitel 3, Vers 19, wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist das, was das Gesetz uns zeigt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um das alles, um das aufzulösen. Nein, das Gesetz zeigt uns bis heute noch, dass wir Sünder sind, dass wir es nicht schaffen, heilig und gerecht vor Gott zu sein, zumindest nicht aus eigener Kraft. Das ist eine Erkenntnis, die reifen muss, dass wir unheilig sind und dass wir auf Hilfe angewiesen sind, dass wir nicht alleine zu Gott kommen können. Und das ist das Wunderbare, hier im Römerbrief hört der Text jetzt noch nicht auf und er fasst das zusammen, was Jesu Leben dann gezeigt hat und was Jesus mit seinem Leben uns gebracht hat, ab Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, und zwar bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die glauben. Gottes Gerechtigkeit offenbart und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das Gesetz und die Propheten konnte man damals oder kann man jetzt immer noch, kann man also nehmen. Dann kann man sich das Leben von Jesus anschauen und sagen, der erfüllt das alles. Jesus ist die perfekte, die vollkommene Erfüllung des Gesetzes. Er hat das perfekt eingehalten und jeder andere Mensch, ich eingeschlossen, jeder andere Mensch erfüllt es nicht. Es gibt nur einen, der das erfüllt. Es gibt nur einen, der dieses Gesetz erfüllen kann, und das ist unser Herr und Heiland, Jesus Christus selbst. Weiter geht Paulus und sagt, es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, den Gott dargestellt hat als sein Sühnmittel durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit. Heißt also, in Christus ist das Gesetz vollkommen erfüllt. Christus hat es perfekt eingehalten und der einzige Weg, eine Gerechtigkeit zu erreichen, die noch besser ist als die der schriftgelehrten Pharisäer, ist, in Christus zu sein. Nur in Christus können wir den Maßstab der Gerechtigkeit erreichen, den Gott nie verändert hat, wo er ganz klar gesagt hat, das ist der Maßstab. Und wir schrauben nicht den Maßstab runter und sagen, ach, wir drücken 3, 4, 5 Augen zu, damit ich dich zu mir nehmen kann. Dann wäre Gott kein heiliger Gott. Nein, sondern er ist selber in Jesus Christus auf die Welt gekommen, hat den Maßstab perfekt erfüllt und reicht dir deine Hand und sagt dir, auch du kannst zu mir kommen. Und wenn Gott dich durch Christus anschaut, sieht er einen gerechten Menschen. Obwohl ich ungerecht geboren wurde und ungerecht als ein ungerechter Mensch auf diese Welt gekommen bin. Ich habe das Gesetz nicht eingehalten. Ich habe es nicht vollkommen eingehalten. Darf ich sagen, in Christus darf ich gerecht sein. Ich möchte das zusammenfassen. Gott änderte nicht seinen Anspruch, um Menschen zu retten. Und das ist das, was der Text sagt. Das ist das, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Ich bin nicht gekommen, um euch zu erklären, okay, Gottes Anspruch war leider zu hoch, wir müssen das alles runterschrauben. Deswegen nicht. Ich bin gekommen, um das zu erfüllen. Und in den nächsten Passagen wird Jesus dann ganz deutlich an 6 Beispielen zeigen, was das bedeutet, dass dieser Anspruch nicht runtergeschraubt wird. Wo fängt Töten an? Nicht erst, wenn das Messer schon im Herz deines Nächsten steckt. Das fängt im Herzen an. Wo fängt Ehebruch an? Das fängt im Herzen an. Wo fangen die ganzen Sachen an, wo man dann damals gesagt hat oder auch manchmal das heute vielleicht immer noch sagen will, naja, ich habe das Gesetz immer noch nicht übertreten. Jesus sagt, nein, der Anspruch ist perfekt, der ist heilig, der ist vollkommen, das ist der Anspruch. Und der ist nicht geändert, aber Jesus Christus kam auf diese Welt, Gott sandte seinen Sohn, der vollkommen gerecht war oder vollkommen gerecht ist, und er versetzt nun jeden, der dieses vollkommene Werk Christi im Glaubensgehorsam annimmt, versetzt er in diesen heiligen und gerechten Anspruch. In Christus sieht Gott dich als gerecht an, aber nicht, weil du das Gesetz halten konntest oder halten kannst, sondern weil er es gehalten hat. Und das ist die frohe Botschaft. Das ist ein Kern dieser frohen Botschaft, dass Christus uns retten will. Aber es ist wichtig, vorher zu verstehen, meine Religiosität, meine Gewohnheit, auch wenn sie gut und richtig ist, das reicht nicht. Wir brauchen Christus. Du brauchst Christus, um gerettet zu werden. Und damit möchte ich diese Botschaft auch abschließen. Und wenn du heute hier sitzt und du führst vielleicht wirklich ein religiöses Leben, du hast wirklich super moralische Ansprüche und du sagst, alles super, aber du hast Christus noch nicht, dann möchte ich dich ermutigen, mach diesen Schritt. Folge Christus nach. Nimm Christus an und dann wird Gott dich als einen Gerechten sehen. Tu Buße über deine Sünden und nimm ihn an. Das ist das, was Christus uns sagt. Und in der Hinsicht ist es dann irgendwie schon eine Vereinfachung für uns, aber für Gott war es definitiv keine. Kein bisschen. Gott hat sich selber den Weg kein bisschen vereinfacht. Die Landkarte ist genauso exakt und richtig geblieben. Aber er hat uns einen Weg gezeigt, wie wir zu ihm kommen können, nämlich durch Christus und nur durch ihn. Amen. Ich möchte mit uns beten, lass uns aufstehen. Wenn du beten möchtest, darfst du es gerne tun. Ich schließe die Gebetsgemeinschaft dann ab und dann. Herr Jesus Christus, danke dir dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns den Weg der Erlösung zu ebnen und uns den Weg zum Vater zu ebnen. Niemand von uns hätte auch nur den Hauch einer Chance, sagen zu können, ich kann in das Reich der Himmel eingehen oder ich kann gerecht werden, wenn du nicht gekommen wärst, Herr. Du bist gekommen und du hast das Gesetz vollkommen erfüllt. Herr, du hast es vollkommen und perfekt erfüllt. Du bist der Maßstab aller Dinge. In deiner menschlichen Gestalt warst du und bist du der perfekte Mensch, weil du auch ganz Gott bist, Herr. Und wir wollen es wieder und wieder erkennen, Herr, dass wir dich brauchen und dich zwingend brauchen und ohne dich nicht leben können. Und wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass wir in dir die Gerechtigkeit Gottes bekommen können. Jesus, in dir können wir gerecht werden und in dir können wir diesem Anspruch gerecht werden, noch gerechter zu sein als die schriftgelehrten Pharisäer, noch gerechter als jedes religiöse System auf dieser Welt, Herr, aber nur in dir. Und wir brauchen dich dafür. Und wir bitten dich, Herr Jesus, festige diese Gewissheit wieder neu in unseren Herzen, dass wir uns das immer wieder klar vor Augen führen und lass es vor allem auch die Zuhörer heute ganz besonders verstehen, die dich noch nicht haben, Herr, die noch nicht diese Gerechtigkeit haben. Ich bitte dich von ganzem Herzen, Herr, dass du wirklich in diesen Herzen ganz besonders wirkst und dass du einlädst, Herr. Wir wissen, dass du einlädst. Du willst, dass Menschen gerettet werden. Du willst, dass Menschen zu dir kommen und Vergebung ihrer Schuld empfangen. Und bei dir ist das möglich, Herr. Und wir danken dir von ganzem Herzen für deine offenen Arme und für dein vollkommenes Erlösungswerk, das du auf Golgatha vollbracht hast. Amen.